Unser Predigttext nimmt uns noch einmal hinein in die Geschichte, die wir gerade in der Schriftlesung schon gehört haben. Nur die Verse drumherum, den Anfang und das Ende. Jesus im Garten Gethsemane wird gefangen genommen. Und da heißt es nach Lukas 22, ab Vers 55 in der Basisbibel, die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte, du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört der zu denen, der kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment krähte der Hahn, während Petrus noch redete. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Im Rahmen der Predigtreihe habe ich mich einfach mit eingereiht und habe mir eine Gestalt aus der Passionsgeschichte ausgesucht, die noch nicht so oft vorkommt. Ich nehme diese Frau am Feuer, die Dienstbotin im Haus des Hohepriesters. Warum tut sie das? Warum spricht sie den Fremden an? Petrus. Warum fühlt sie sich ihm überlegen, weil sein Freund verhaftet worden ist? Weidet sie sich an dem immer größer werdenden Bangen, an der Angst des Petrus, selbst zum Opfer zu werden, gleich da oben neben Jesus mitverurteilt zu werden? Gefällt ihr seine Verwirrung und Ratlosigkeit? Erkennt sie überhaupt sein Trauma? Treibt sie Petrus in immer schlimmere Rechtfertigungszwänge bis zur Selbstverfluchung, wie wir es bei Markus gehört haben? Deutet ein Dienstmädchen auf ihn, der war auch mit Jesus. Eigentlich stand sie gesellschaftlich unter Petrus. Er hatte keinen Grund, sich vor einer Frau, die als Dienstbotin arbeitete, zu fürchten. Aber hier war er ganz klein vor ihr. Er fürchtet sich, erkannt zu werden, und er schleudert ihr ein Nein entgegen. Die Szene wiederholt sich. Es deutet nochmal jemand auf ihn, dann identifiziert ihn ein anderer als Galiläer, erkennt er ihn an seiner Kleidung oder an seinem Dialekt. Petrus leugnet zum zweiten und zum dritten Mal, dass er mit Jesus in Verbindung steht. Wer ist schuld an dem, was sich da entwickelt, was wir aus der Bibel als die Verleugnung des Petrus kennen? Petrus, der den Kopf nicht bei der Sache hat, der in Angst und Sorge um Jesus ist, der vielleicht auch gar nicht begreifen kann, was Judas da vorhin vorhatte und schon gar nicht, was er selbst in dieser Nacht erleben musste. Innerlich konfus, traumatisiert. Oder ist die Frau schuld, die eigentlich Recht hat und die Wahrheit sagt? Woher kennt sie Petrus eigentlich? Hat sie selbst auch schon einmal Jesus zugehört und ihn erlebt? Wir werden nicht von einer Dienstbotin am Hof des Hohepriesters erwarten können, dass sie psychologisches und seelsorgerliches Feingespür hatte und dass sie hätte erkennen können, dass sie Petrus mit ihrer Wahrheit völlig überforderte, sodass er sie angelogen hat und ihr die richtige Antwort schuldig geblieben ist. An welcher Stelle der Geschichte und wie hätte Petrus anders reagieren können? Wir erkennen ja oft an den Geschichten anderer viel deutlicher, was uns auch selber betrifft. Und so sind auch biblische Geschichten oft Geschichten, wo wir aus der Distanz ein wenig schauen können, wie andere es gemacht haben und uns überlegen können, wie wir es in so einer Situation machen würden oder vielleicht auch schon erlebt haben. So werden wir heute angestoßen durch diese Frau, die damals im Haus des Hohepriesters arbeitete, nachdenken über zweierlei. Einmal über die Wahrheit und zum anderen über das Glaubenszeugnis. Zuerst mal die Wahrheit. Die Wahrheit und viele Fragen. Die Wahrheit wird man ja wohl noch sagen dürfen. So sagt man und fühlt sich im Besitz der Wahrheit und als jemand, der diese Wahrheit längst im eigenen Leben integriert hat, also besserwisserisch handelt. Die Wahrheit wird man ja wohl noch sagen dürfen. Man soll anderen die Wahrheit nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen, sondern sie ihnen wie einen warmen Mantel zum Hineinschlüpfen hinhalten. So hat es der Schweizer Schriftsteller Max Frisch gesagt. Man soll anderen die Wahrheit nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen, sondern sie ihnen wie einen warmen Mantel zum Hineinschlüpfen hinhalten. Wird man also wohl die Wahrheit noch sagen dürfen? Und man hört oft, als Christen müssen wir doch für die Wahrheit einstehen. Eins ist klar, die Wahrheit wird nicht weniger wahr, wenn wir sie anderen nicht wie einen nassen Lappen ins Gesicht schlagen. Was an sich wahr ist, hilft aber auch nicht immer weiter. Wahr ist, Petrus darf seinen Freund Jesus verteidigen. Nun hatte er ungeschickterweise gerade ein Schwert zur Hand. Aber was nützt es der Wahrheit, wenn er dem Soldat, der auch keine Macht und keine Chance und keine Wahl hat, ein Ohr abschlägt? Und ja, die Dienstbotin darf und kann die Wahrheit sagen, aber was nützt es der Wahrheit, wenn sie Petrus damit auf dem falschen Fuß erwischt und ihn in die Enge treibt? Was ist Wahrheit? In einer anderen Passionserzählung, Johannes Evangelium Kapitel 18, Jesus steht vor Pilatus im Verhör und da sagt Jesus, das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Und da fragt Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Jesus sagt, er ist der König, der für die Wahrheit einsteht. Er bringt nicht einfach rechthaberische, steile, richtige Sätze zu Gehör und geht dann weiter. Jesus steht für die Wahrheit ein mit seinem Leben, mit seiner Liebe und mit seiner Verletzlichkeit. Das erlebt Petrus. Petrus sitzt am Feuer, Jesus wird verhört. Jesus hatte vorausgesagt, du wirst mich verleugnen. Petrus hat es bestritten, niemals. Und dann passiert es doch. Jesus dreht sich um zu Petrus, schaut ihn an vom Palast des Hohepriesters aus. Rechthaberisch? Nein, ich glaube liebevoll. Petrus sieht es, geht weg und weint. Ein anderes Feuer nach Ostern. Jesus nimmt Petrus zur Seite und fragt ihn, nicht in aller Öffentlichkeit, nicht besserwisserisch, ich hatte ja doch recht. Er fragt ihn in aller Stille, wie ist das mit uns beiden, mit dir und mir, hast du mich lieb? Petrus versteht, oh Jesus, du weißt doch, nicht mehr großspurig, nicht mehr selbstsicher, sondern vom Leben eines anderen Besseren belehrt. Jesus nimmt Petrus neu in den Dienst und da zeigt er die Vergebung. Weide meine Schafe. Und er sagt damit sicher auch, erzähle auch von deinen Niederlagen, von Vergebung und von Neuanfang. Woher denn sonst soll diese Geschichte von der Verleugnung des Petrus in die biblische Verkündigung gekommen sein, wenn nicht Petrus selber davon berichtet hätte? Auch das gehört zur Wahrheit. Es kann schrecklich schief gehen mit unserem Glaubensmut. Wir können kläglich versagen. Aber die Wahrheit, so lernen wir bei Jesus, ist nicht einfach eine richtige Behauptung, sondern sie ist Gottes Begleitung in unserem Leben. Er ist gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Er spricht nicht einfach Richtiges in die Welt hinein, er begleitet uns auf dem Weg. Seine Worte und seine Werte dürfen wir in der Begleitung mit ihm entdecken, sie zu leben und auch manchmal daran zu versagen, dürfen wir in der Begleitung mit ihm. Er richtet uns auf und stellt uns wieder auf die Füße. Wahrheit ist nicht, wenn jemand etwas Richtiges sagt. Wahrheit ist, dass Jesus sich an unsere Seite stellt und dass er aushält mit uns und durchhält mit uns. In der Bibel ist Wahrheit verwandt mit Treue und mit Beständigkeit. Und Wahrheit ist dann etwas anderes als Recht zu haben. Wahrheit als Beständigkeit erweist sich als tragfähige Beziehung im Leben. Und Jesus, der sich als Wahrheit bezeichnet, er geht als der treue, beständige mit seinen Leuten, auch durch Nächte der Verleugnung. Wahrheit ist also nicht einfach ein richtiger Satz, eine Aussage, die wahr ist, oder ein Bibelzitat. Christen stehen in der Gefahr, Bibelsätze, die an sich wahr sind, wie Bollwerke mit sich herumzutragen. Und oft besteht dabei die Gefahr der Rechthaberei und einer gewissen Arroganz, weil man ja selbst zu Jesus gehört und mit den biblischen Wahrheiten ein Zeugnis für ihn ablegen will in dieser Welt. Einer Welt, die ganz andere Maßstäbe und Werte vertritt. Jesus hat dagegen Einsatz gezeigt für seine Wahrheit. Er hat die Menschen nicht bloß damit konfrontiert, sondern sich ihnen an die Seite gestellt, ihnen Zuwendung und auch Vergebung und Neuanfang geschenkt. Wenn es uns das nicht wert ist, dass wir anderen Menschen Zuwendung, Wertschätzung und Bereitschaft zum Verständnis schenken, dann brauchen wir unsere christlichen Wahrheitsparolen erst gar nicht auszupacken. Ein konkretes Beispiel steht mir vor Augen. Wenn Christen vor Arztpraxen und Kliniken nur mit Parolen und lauten Gebeten gegen Abtreibung protestieren und denen, die sich dort beraten und behandeln lassen, nur ein schlechtes Gewissen machen wollen, dann ist das nicht das, was Jesus getan hätte. Vielleicht hätte Jesus sich auf einer Bank vor so einer Praxis hingesetzt. Und wenn sich eine Frau oder ein Paar mit ihren Sorgen und Fragen dort auch hingesetzt hätten, dann hätte er sie nicht mit richtigen Sätzen erschlagen, sondern sich ihrer Not und ihren Sorgen geöffnet. Und Achtung, welches Ergebnis Jesus dabei erzielt hätte, können wir nicht wissen. Denn ihm geht es immer um die Menschen, die sich ihm anvertrauen, nicht um Richtigkeiten, nicht um theoretische Wahrheiten. Für ihn zählt der Mensch mehr als Gebote, wie er es beim Sabbatgebot deutlich macht. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch ist da, um Gebote zu erfüllen. Gebote sind gute Wegweiser. Aber Jesus steht uns zur Seite als der Weg persönlich und die Wahrheit persönlich und das Leben. Sind wir bereit, unsere Liebe und Verletzlichkeit für unsere christlichen, oft biblisch untermauerten Statements der Wahrheit einzusetzen? Menschen zu begleiten, die sich auf Jesu Wahrheit einlassen wollen? Menschen ernst zu nehmen, die Gottes Wort und ihr Leben zusammen sehen wollen und dabei Konflikte erleben? Sind wir bereit zu begleiten, wie Jesus es tat? Auszuhalten, dass das Leben im Glauben bei anderen manchmal anders aussieht als bei uns? Dass ihr Weg ein anderer sein könnte als der unsere? Sind wir bereit, die Entscheidung, was richtig und was falsch ist, dem zu überlassen, der die Menschen ins Leben ruft und sie im Leben begleiten will? Respektieren wir den ewigen Richter mit seiner Entscheidung über uns und andere als letzte Instanz? Oder wissen wir es selbst immer mal wieder besser und spielen uns dann selbst zum Richter auf? Die Wahrheit und viele Fragen. Und nun das Zeugnis und die Übung. Der Kirchturmhahn, ein Wetterhahn auf vielen Kirchtürmen, er ist ein Zeichen der Erinnerung, wie schnell man sein Mäntelchen doch mal in den Wind hängen kann, wenn er einem, wie dem Petrus in jener Nacht, heftig ins Gesicht bläst. Die verstorbene methodistische Pastorin Cornelia Trick regt an, die Situation von Petrus damals als Trockenübung für unser Glaubenszeugnis zu nehmen. Der war auch mit Jesus zusammen. Wenn wir wie Petrus an einem solchen Feuer säßen und jemand sagte zu uns, du gehörst doch auch zu Jesus, dann wäre es an uns, irgendwie darauf einzugehen. Wie nutzen wir diese Chance und erzählen von Jesus an den Feuern unseres Alltags? Cornelia Trick hat es in einer Predigt so gesagt. Die Szene am Feuer ist für uns wie ein Rotkreuzkurs, den man macht, wenn man ihn noch nicht braucht, für Zeiten der Christenverfolgung. Der Ernstfall will trainiert sein. Petrus war später nach Ostern und Pfingsten als Missionar unterwegs. Er gründete Gemeinden und trat als Prediger auf. Und sicher erzählte er selbst von dieser Feuerprobe. Andere Augenzeugen aus dem Jüngerkreis gab es ja nicht. Diese Nacht war kein Ruhmesblatt für ihn, sondern eine Selbstoffenbarung seiner Schwäche, seines Kleinglaubens, seiner nackten Angst ums Überleben. Den jungen Christen in den ersten Gemeinden ging es ja ähnlich. Auch sie waren versucht, ihren Glauben nur versteckt zu leben. Sie mussten damit rechnen, um ihres Glaubens willen gemieden und geächtet zu werden. So ermutigte Petrus sie mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Er sprach ihnen zu, ihr könnt versagen, Jesus verleugnen, aus Angst den Mund halten. Jesus wird euch ansehen mit seinem Blick, der euch deutlich macht, er liebt euch trotzdem. Umkehr ist möglich, ergreift die Chance und sprecht ein neues Ja zu Jesus. Petrus steht für die zweite Chance, für das Geschenk, das auch nach dem Scheitern ein Neuanfang da ist. Er sprach auch denen ins Herz, die selbst treue Bekenner waren und über die Wankelmütigen den Stab brachen. Er ermutigte sie, die Versager nicht rauszuwerfen, sondern ihnen auch nach dem Scheitern eine zweite Chance zu geben, wie Jesus es bei ihm getan hatte. Soweit Cornelia Trick. Es ist gut, Glaubenserfahrungen in der Gemeinde zu teilen, voneinander zu lernen und immer wieder auch in Gesprächen zu üben, auszudrücken, was Jesus uns bedeutet. Und auch von Glaubenszweifeln und Krisen zu erzählen. Und vom Blick Jesu, der uns wieder auf die richtige Spur gebracht hat. Es ist wichtig, sich darüber selbst Gedanken zu machen und als eine Art Trockenübung damit umzugehen. Auch für den Fall, dass uns mal jemand an einem Feuer oder in einer lockeren oder einer Extremsituation anspricht auf das, was uns unser Glaube an Jesus Christus bedeutet. Wie können wir dann bei der Wahrheit bleiben? Gut ist auch zu überlegen, wie reagiere ich, wenn mich jemand unfreundlich nach meinem Glauben fragt, wenn mich vielleicht jemand angreift, lächerlich machen will, gar bedroht. Wie kann ich ehrlich, unaufgeregt, glaubhaft und wahrhaftig von meinem Leben mit Jesus Christus reden? Wo und wie hast du Jesus erlebt? Was hat dir Eindruck gemacht? Wie sieht dein Glaube aus? Warum ist er dir wichtig? Mit einfachen und ehrlichen Worten können wir sagen, was uns trägt und Mut schenkt. Petrus hätte in einer Trockenübung vielleicht gesagt, meine Zeit mit Jesus hat mich geprägt. Ich habe Gott durch Jesus ganz neu kennengelernt. Ich habe seine Liebe erlebt zu vielen Menschen. Er hat mich überzeugt, so wie es kein anderer Mensch getan hat. Er war gut zu allen. Er hat mich verändert. Er ist Gott. In der Bekenntnissituation können wir versagen wie Petrus. Unser eigenes Leben und unsere Anerkennung können uns wichtiger sein als Jesus. Hoffen wir auf Jesu Blick, der uns aufwachen lässt und uns wieder ihm in die Arme treibt. Die kleine Szene am Feuer kann auch ein Teil unserer Lebensgeschichte werden. Jesus holt uns zurück zu sich. Sein Blick ist der Anfang. Wir dürfen uns aktiv dazu verhalten, am Feuer uns zu ihm bekennen oder auch wieder neu zu ihm umkehren. Und die Verbindung zu Jesus hält auch, wo wir uns mutig vorwagen. Das zeigen auch Erfahrungen des Petrus, die er später machte. Da versuchte er nicht mehr, den Verhaftungen zu entkommen, sondern ließ sich gefangen nehmen. So viel heute, die Wahrheit und das Zeugnis für Jesus. Wir sollten der Dienstbotin am Feuer dankbar sein für ihre direkten Worte. Viele Fragen, die uns nachdenklich und demütig machen. Eine Situation unter Druck, die uns zum Einüben unseres Zeugnisses anregt. Und über allem ein großer Gott in Jesus, der uns in Wahrheit, Beständigkeit und Treue begleitet. Amen.